Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Mein Name ist Joshua Wiegand und bei uns zu Gast ist heute Helge Hegewald, Präsident des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie, kurz BSH. Das BSH ist die zentrale maritime Fachbehörde Deutschlands und unter anderem zuständig für die Sicherheit auf See, Vermessung der Gewässer und die Zulassung von Offshore-Windparks. Moin, Herr Hegewald, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Herr Hegewald, Hamburg oder Rostock, wo schlägt eigentlich das maritime Herz des BSH?
Ja, das ist eine gute Frage. Hamburg und Rostock, das sind unsere beiden Herzen. Wir sind nämlich eine Einheitsbehörde. Wir sind gegründet vor mittlerweile fast 36 Jahren. Ein Kind der deutschen Einheit. Nordsee und Ostsee gehören zusammen. Wir haben in Hamburg eigentlich alle Zuständigkeiten, die insbesondere auch die Nordsee betreffen. In Hamburg ist natürlich in Rostock ist natürlich mehr der Fokus auf die Ostsee. In Rostock schlägt zudem noch das hydrographische Herz, wo auch die Seekarten gedruckt werden. Also insofern sind das zwei Herzen, die in der Brust schlagen.
Also es gibt eine gewisse Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen Standorten. Und Sie als Präsident sind wahrscheinlich auch öfters in Rostock und nicht nur in Hamburg, wo Sie ja hauptsächlich arbeiten.
Genau, ich habe sowohl ein Büro in Hamburg als auch ein Büro in Rostock, bin auch regelmäßig in Rostock, ist mir auch sehr wichtig, weil natürlich man auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort sprechen muss regelmäßig und sich austauschen muss. Das Schöne in Rostock ist auch zudem, dass unsere beiden Schiffe, die Deneb und die Capella, direkt in Rostock vor Ort liegen. Die Hamburger Schiffe sind heimathaflich aktuell in Bremerhaven vor Ort. Ja. Seitdem wir ja aus dem Hamburger Hafen herausgehen mussten, sage ich mal so, und mittlerweile dort in Bremerhaven sehr gut stationiert, weil wir letztendlich mit unseren Nordseeschiffen da auch schneller in der Nordsee sind und schneller vor Ort sein können. Also für uns, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
Auf die Flotte gehen wir gleich nochmal ganz genau ein. Vorher würde ich Sie gerne fragen, wie denn Ihr Blick ist. Also Sie haben seit 2023, im März haben Sie quasi die Führung beim BSH übernommen. Und hat sich Ihr Blick da auf die Nord- und Ostsee in der Zwischenzeit verändert?
Ja, persönlich hat sich der Blick auf jeden Fall verändert. Ich bin ja aus dem Bundesverkehrsministerium damals ins BSH gekommen, hatte natürlich, sagen wir mal, schon einen maritimen Fokus, aber der ändert sich natürlich, wenn man hier vor Ort ist, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen spricht, wenn man die Themen, die einfach auf der Agenda stehen, merkt, hat sich das natürlich sehr intensiviert und man mitkriegt, wie toll engagiert die Beschäftigten im BSH sind, wie einzelne Themen angegangen werden, wie konkret das auch, wie wichtig das für die Bevölkerung hier an der Küste und in Norddeutschland ist, die Themen, mit denen wir beschäftigen. Inhaltlich hat sich natürlich das wahnsinnig geändert seit dem Angriffskrieg Russland auf die Ukraine. Wir sind ja eine zivile Behörde. Dennoch sind natürlich die Sicherheitsthemen, spielen natürlich mehr und mehr eine Rolle. Wir hatten schon immer auch mit den Sicherheitsbehörden eine enge Kooperation in verschiedenen Bereichen mit der Marine, mit der Bundespolizei, mit den Ländern. Aber das intensiviert sich natürlich nochmal sehr viel mehr oder hat sich jetzt auch nochmal intensiviert und wird sich wahrscheinlich auch aufgrund der aktuellen Situation noch verstetigen und verstärken.
Das sind ja viele Aufgabenbereiche, die Sie in der Behörde auch abdecken. Wie schaut das aus? Also würden Sie sagen, der wichtigste Beitrag, den das BSH leistet, ist eher die Schifffahrt, ist eher die Umwelt oder, wie Sie schon sagten, die Sicherheit eventuell auch? Kann man das überhaupt priorisieren? Entschuldigung.
Genau, das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil letztendlich ist das BSH irgendwie immer mit involviert, wenn es um Nord- und Ostsee geht, wenn es um die Küste geht, wenn es um das Meer geht. Und da sind wir in allen Bereichen aktiv. Wir sind dafür zuständig, dass die Schiffe sicher von A nach B in die Häfen kommen, dass die Tiefenangaben in den Seekarten richtig sind, dass ja insbesondere auch wie der Zustand des Meeres ist, wie sich Nord- und Ostsee verändern. Wir haben sehr lange Datenreihen. Ich hatte ja vorhin gesagt, das BSH ist 36 Jahre alt. Wir haben eigentlich eine sehr lange Tradition, die bis in die Kaiserzeit zurückreicht. Die Norddeutsche Seewarte ist 150 Jahre alt geworden. Das ist quasi unsere Ausgangsinstitution, wo wir auch noch Datenreihen teilweise haben, die bis dahin reichen. Also sehr viel Information, Daten. Das heißt, wir wissen, wie sich das Meer, also wie sich Nord- und Ostsee entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren, dass die Meere immer wärmer werden. Das verändert natürlich das Ökosystem, das verändert aber auch die Schifffahrt. Und dann kam vor ja gar nicht allzu langer Zeit das Thema Offshore noch mit dazu, wo wir oder wo sich sagen wir mal die Politik entschieden hat, wir wollen keine reine Baubehörde haben, sondern wir wollen eine Behörde haben, die auch die Naturverträglichkeit eines solchen, ja, ich sag mal, Kraftwerks in mitten in der Nordsee und in der Ostsee auch mit im Blick hat. Und da kam man dann auf das BSH. Wir als quasi zwar Verkehrsbehörde, Behörde innerhalb des Verkehrsministeriums im Geschäftsbereich, aber mit vielen Zuständigkeiten in den Umweltbereich, in den Wirtschaftsbereich, in die Forschung übrigens auch. Wir haben viele Bereiche, wo wir angewandte Forschung betreiben, einfach auch um es weiterzuentwickeln. Unsere Vorhersagedienste, unsere Seekarten, wie kann man mit KI arbeiten, wie kann man vielleicht auch Untiefen besser erkennen mit neuen technischen Möglichkeiten. Also insofern haben wir viele Überschneidungen mit vielen Bereichen. Und wie gesagt, das Thema Sicherheit ist halt jetzt noch mehr in den Fokus gekommen seit dem russischen Angriffskrieg, was natürlich auch bedeutet, dass wir allein Datenkabel, Offshore-Infrastruktur, andere Infrastruktur, die in Nord- und Ostsee installiert wird, beziehungsweise auch genehmigt wird von uns, geprüft wird von uns, wie sich das dann auch verändert hat in den letzten Jahren, wo der Fokus drauf liegt. Wir sprechen da viel mit der Marine, auch wie zum Beispiel Kabelinfrastruktur von den Offshore-Windparks dann auch an Land kommt. Und da hat natürlich, es haben die Nutzungskonflikte, weil die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone ist zwar, wenn man jetzt mal so ins Meer guckt, relativ groß. Mhm. Aber wenn man jetzt mal konkret guckt, ist sie doch relativ klein. Mhm. Und mittlerweile sieht die Raumordnung und der Flächenentwicklungsplan, das sieht mittlerweile aus wie an Land. Da gibt es die großen Schifffahrtsbereiche, die Schifffahrtszonen, die Seewege. Es gibt den Bereich für die Offshore-Windparks, für die Offshore-Windanlagen. Es gibt die Bereiche, die für Fischerei, für Naturschutz vorgesehen sind. Und es gibt halt auch militärische Bereiche, wo es natürlich auch mehr und mehr im Fokus steht, dass wir auch die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland im Blick haben. Und da nutzt auch die Marine und die Bundespolizei unsere Daten für deren weiteren, ja, ich sag mal, Arbeit.
Die, also Sie haben selber gesagt, letztens in Bremerhaven, dass Offshore-Windparks kritische Infrastruktur sind, und das haben Sie ja gerade nochmal unterstrichen. Vielleicht mal ein bisschen konkreter, also was bedeutet das und was folgt daraus auch für das BSH dann?
Ja, das gesetzgeberische Ziel ist ja, bis 2045 70 Gigawatt Energie in der deutschen AWZ, also in Ostsee und Nordsee, hauptsächlich in der Nordsee zu produzieren. Das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, vor der wir stehen. Wir sind im Moment gerade mal bei etwas mehr als 10 Gigawatt. Also wir wollen in den nächsten 20 Jahren, oder es sind ja nur noch 19 Jahre, eine Versiebenfachung der Leistung, die produziert wird. Und kommt natürlich, wir wollen uns damit natürlich als Deutschland auch etwas unabhängiger machen von, einerseits den Lieferungen von Öl und Gas aus dem Ausland, hat sich natürlich jetzt nochmal, gerade jetzt auch seit dem Iran-Krieg nochmal besonders hervorgetan, dass das wichtig ist, dass wir das machen. Und auch seit dem Offshore-Gipfel jetzt Anfang des Jahres in Hamburg haben sich ja auch die Anrainerstaaten der Nordsee auch nochmal bekräftigt, insgesamt 300 Gigawatt zu produzieren in der Nordsee. Das ist eine immense Leistung, die da vor uns liegt. Ja, und da sage ich auch vor uns, weil wir sind ja als BSH nur die Planungs- und Genehmigungsbehörde. Hauptaufgabe wird es natürlich sein, Unternehmen zu haben, die investieren, die auch gucken, schauen, das ist attraktiv für uns. Also wir brauchen Planungssicherheit in der Hinsicht. Wir brauchen aber auch letztendlich auch die Aussage, dass es weitergeht, dass Offshore, ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende ist, des Klimaschutzes. Das wirkt natürlich in verschiedene Themen mit rein. Das ist einmal, wie schaffen wir es, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird? Da ist Offshore ein ganz wichtiger Baustein dafür. Aber auch, und das ist der zweite Punkt, wie werden wir autarker, gegenüber Energieeinfuhren aus dem Ausland?
Sie sagten gerade, Sie brauchen Planungssicherheit. An wen geht diese Forderung konkret?
Also Planungssicherheit brauchen vor allem die Unternehmen, die investieren. Okay. Weil letztendlich geht es darum, und die Planungssicherheit muss die Verwaltung, muss die Politik geben. Das meine ich jetzt. Okay. Okay. Ja, also wir haben ja die Ziele, die im Gesetz drinstehen. Wichtig wäre es aus meiner Sicht, dass man die klare Botschaft auch nach außen gibt. Und das hat der Offshore-Gipfel auch gezeigt, der Nordsee-Anrainerstaaten mit dem Bundeskanzler, mit der Bundeswirtschaftsministerin. Dass daran festgehalten wird und im Gegenteil, dass man sogar noch weitere Kooperationen machen will. Von den 300 Gigawatt will man 100 Gigawatt zwischenstaatlich aufbauen, also das heißt mit Kooperationen. Und das ist genau richtig aus meiner Sicht, weil Europa muss da zusammenstehen. Wir sind in der Hinsicht, schon dazu gut aufgestellt, dass wir das so machen, weil letztendlich können wir uns auch nur so autarker gegenüber Krisen aufstellen, so wie wir es jetzt haben mit den hohen Benzinpreisen oder was gerade auf der aktuellen Agenda steht, dass wir da unabhängiger werden und die Leistung, die wir verbrauchen, in den nächsten Jahren auch in unserem großen Kraftwerk Nordsee erstellen können. Ja. Und dazu brauchen die Unternehmen, die dort jetzt investieren und auch investieren wollen, Planungssicherheit. Sie brauchen aber auch, und das geht über die Legislaturen hinweg, wenn wir jetzt über 19 Jahre sprechen, dann sind das über 4 Legislaturperioden, ja, und das bedeutet natürlich, dass die kommenden Regierungen daran auch festhalten wollen, weil das ist natürlich ein immenser Pfad, der da jetzt beschlossen wurde. Aber ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir an diesen Zielen festhalten. Und wir als BSH tun jedenfalls alles, um die Planungs- und Genehmigungsverfahren so durchzuziehen, dass die Unternehmen auch investieren können.
Jetzt hat einer der Köpfe dieser Unternehmen sozusagen, nämlich der Chef von Tenet, Meyer Jürgens, kürzlich den Kollegen der Zeit gesagt, dass seine Anlagen bzw. die Anlagen von Tenet natürlich fast täglich Ziel von Cyberangriffen sind. Deckt sich das auch mit dem Lagebild, was Ihnen vorliegt als BSH?
Ja, man muss ja wirklich sagen, dass in den letzten Jahren Angriffe auf, also gerade im Cyberbereich, sehr stark zugenommen haben. Und das sind natürlich die Unternehmen, das sind gerade auch Unternehmen, die Energieversorgung machen oder auch andere Unternehmen, aber es sind auch Behörden. Es sind gerade auch natürlich Institutionen, die in Deutschland gewisse Aufgaben erfüllen, die für Sicherheitsfragen, für Energieversorgung, für, ich sag mal, viele Bereiche stehen, wo wo ein Angriff viel bringt dem Gegner. Mhm. Ja. Und die Bundesregierung hat ja jetzt auch das BSI sehr stark gestärkt, indem man darauf reagiert, dass auch man akzeptiert, es gibt diese Angriffe. Mhm. Aber wir müssen auch was dagegen tun. Und das ist auch der richtige Schritt. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, es wird da keine absolute Sicherheit geben. Mhm. Wir müssen eigentlich, das würde jetzt eine Sicherheitsbehörde sagen, wir müssen eigentlich immer vor die Welle kommen und den Schritt schon kennen, den ein eventueller Angreifer machen würde. Wir sind jetzt eine Zivilbehörde in der Hinsicht. Lassen wir uns da immer gut beraten von entsprechenden Experten und Experten.
Der Marine zum Beispiel.
Genau, von der Marine, aber insbesondere auch natürlich vom BSI, aber auch von den Sicherheitsbehörden insgesamt. Die machen uns natürlich auf Dinge aufmerksam. Wir müssen uns aber auch als BSH rüsten. Mhm. Ja, und genauso rüstet sich auch Tenet und die anderen Übertragungsnetzbetreiber, um natürlich solchen Angriffen sich zu wappnen davor.
Ja. Ein weiteres heißes Thema in einem heißen Gewässer ist tatsächlich auch die Schattenflotte, die hauptsächlich aus Russland oder von Russland ausgeht. Das sind Schiffe, ältere Schiffe hauptsächlich, die ohne Versicherungsschutz oder Coverage in der Ostsee auch rumfahren und trotz Sanktionen Öl transportieren hauptsächlich. Wie schätzen Sie diese Gefahr vielleicht auch ein für Umwelt und Hydrographie?
Man spricht immer von der Schattenflotte. Das ist ja an sich gar, wenn man sagt, zum Beispiel die Schiffe, die unter deutscher Flagge fahren, die haben halt, sagen wir mal, einen Heimathafen in Deutschland, ja, und vielleicht die Schiffe, die unter einer Reederei fahren, sind alle im Besitz einer Reederei und fahren unter deren Flotte, sage ich mal so. Die Schattenflotte besteht ja aus sehr unterschiedlichen Schiffen. Jedenfalls ist das unsere Beobachtung. Ich sage jetzt mal uns, nicht nur als BSH, sondern allgemein als Bundesrepublik Deutschland, weil wir tauschen uns natürlich da sehr, sehr viel aus mit anderen Institutionen. Und das sind meistens Inhaber von Schiffen, die ein, zwei Schiffe haben und Geld machen wollen. Und meistens sind das dann Schiffe, die sind relativ alt. Die würden wahrscheinlich deutsche Reeder gar nicht mehr fahren lassen, weil A, erfüllen sie vielleicht gar keine Sicherheitsstandards mehr und B, kosten sie einfach auch viel zu viel, weil sie viel zu viel Treibstoff verbrauchen und sind eigentlich für gewisse Gewässer gar nicht mehr geeignet. Und teilweise fahren sie unter sehr unterschiedlichen Flaggen. Manchmal weiß der Flaggenstaat auch gar nicht, dass sie unter dieser Flagge fahren. Das heißt also, wir haben noch nicht mal eine Handhabe, den Flaggenstaat mal, wenn man ein Schiff anhalten würde, mal zu fragen, was steht denn bei euch da im Register drin? Das
ist unklar und schwammig. Das
ist sehr unklar und schwammig. Ja. Wir haben aber gleichzeitig die rechtliche Feinheit, dass durch die AWZ Schiffe fahren dürfen. Ja, das ist Seerecht, aktuelles Seerecht. Und dass solche Schiffe natürlich insbesondere in der Ostsee in der Hinsicht eine Bedrohung darstellen können, wenn sie gerade sehr anfällig sind, was jetzt die Schiffssicherheit anbelangt. Also sprich, wenn die Gefahr besteht, dass Öl austritt. Das wäre gerade für die Bundesrepublik Deutschland sehr gefährlich, weil das wahrscheinlich dann an die Küste von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein irgendwann geschwemmt werden würde. Das wäre
eine Katastrophe.
Das wäre eine absolute Katastrophe. Deswegen müssen wir auch aufpassen, dass so etwas nicht passiert. Gleichzeitig können wir aber auch rechtlich relativ schwierig so ein Schiff anhalten. Also wir, sage ich jetzt auch, nicht als BSH, sondern letztendlich kann das die Marine, kann das die Bundespolizei machen, bei Verdacht. Ja. Und das ist meistens schwierig. Finnland war ja da sehr
rigoros,
ja, oder vielleicht sogar das Recht etwas sehr weit ausgedehnt, ja, aber letztendlich kann man sie dann nur anhalten, kontrollieren und meistens stimmt ja dann von den äußeren Begebenheiten relativ viel. Und es ist, man kann es sehr schwierig handhaben und letztendlich geht es darum, Öl zu transportieren aus Russland in einen anderen Staat außerhalb der EU und letztendlich macht damit nur einer Geld, nämlich derjenige, der in Moskau sitzt.
Ja, das ist leider so und wird uns wahrscheinlich auch noch länger beschäftigen. Jetzt machen wir einen Cut. Es geht um was ganz anderes, auch wenn das schwerfällt, weil das wirklich ein wichtiges Thema war. Wir wollen mal auf Ihre Flotte blicken, denn Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, 5 eigene Schiffe aktuell und haben auch Ende des Jahres, des vergangenen Jahres, bekannt gegeben, dass da 2 neue folgen, die wiederum 2 aktuelle Schiffe ersetzen sollen. Genau, vielleicht erstmal grundsätzlich, welche Rolle spielt die Flotte des BSH heute?
Also unsere 5 Schiffe, 3 davon in der Nordsee, 2 in der Ostsee, sind quasi die Datensammler des BSH. Die sammeln Daten, insbesondere was Tiefendaten anbelangt, für die Erstellung unserer Seekarten, aber auch was ozeanografische Daten anbelangt. Und ungefähr 80% der Arbeit unserer 5 Schiffe ist Seevermessung, 20% ist Forschung. Wir machen auch viele Forschungsreisen, unter anderem einmal im Jahr eine große Sommeraufnahme durch die gesamte Nordsee, wo wir mit der Attair quasi vom Ärmelkanal bis zu den Shetlandinseln fahren und da einen ungemeinen Datenschatz haben, den wir seit 30 Jahren oder über 30 Jahren finden diese Fahrten schon statt, wo wir Daten rein haben, immer gewisse Messpunkte abfahren und wissen, was entwickelt sich. Das sind diese Datenreihen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Nun ist es so, dass wir auch ältere Schiffe in unserer Flotte haben, nämlich die Vega und die Deneb, sind 2 Schwesterschiffe. Die Vega ist 1990 in Dienst gestellt worden, also ist so alt wie das BSH. Und die Deneb ist 1994 in Dienst gestellt worden. Und je älter so ein Schiff wird, desto anfälliger wird es. Das ist wie beim Auto, das sind jetzt mittlerweile 36 und 32 Jahre, wenn ich richtig rechne. Mhm. Und ja, es sind natürlich auch Antriebe, die nicht mehr ganz so dem Standard entsprechen, der heute einem modernen Schiff entsprechen. Wir wollen natürlich auch ein gutes Beispiel sein in Sachen Nachhaltigkeit.
Das heißt, in welcher Richtung wollen Sie da zukünftig die Schiffe betreiben oder antreiben?
Genau, im Moment werden die mit Diesel betrieben und wir wollen auf Methanol umsteigen. Dann auch, wenn es geht, auf Biomethanol. Da ist ja im Moment auch, was gerade die Schiffsantriebe anbelangt, viel in technische Entwicklung. Das ist wirklich toll, was sich da entwickelt. Da arbeiten wir auch mit dem DLR sehr eng zusammen, was neue Schiffsantriebe anbelangt. Und das betrifft natürlich auch nicht nur den Antrieb, sondern auch das Schiffsdesign. Also wie kann ich spritsparend quasi gut fahren? Wie kann ich auch leise fahren? Das ist auch sehr wichtig, weil durch gerade unsere vielen Daten, die wir sammeln, verfälscht natürlich ein lauter Motor solche Daten dann besonders. Und deswegen ist es einfach an der Zeit, Ersatzneubauten zu schaffen. Und wir haben das geschafft mit einem großen Kraftakt, wo wir auch gespart haben, sagen wir es mal so, in unserem Haushalt, gemeinsam mit der Politik jetzt zwei Ersatzneubauten bauen zu können. Die bauen wir in Spanien. Bei der Gondanwerft. Genau, im Norden von Spanien. Es ist aber letztendlich ein europäisches Projekt, weil letztendlich, egal ob man in Deutschland oder in Spanien baut, die Zuliefererfirmen sind ähnlich. Wir haben ja den Vertrag im Dezember unterzeichnet. Die ersten Gespräche sind jetzt seit Januar gelaufen und das läuft wirklich sehr professionell. Und das ist ein internationales Team, wo gemeinsam mit Spaniern, Deutschen, Franzosen und andere Länder noch mit versammelt sind und man spricht Englisch, ja, miteinander. Und das ist eigentlich toll zu sehen, als europäisches Projekt neue Forschungsschiffe zu bauen.
Trotzdem möchte ich gerne die Frage stellen, es ist eine deutsche Behörde und die Schiffe werden in Spanien gebaut. Sie haben ja erläutert, der verschiedenen Leute oder Firmen, die damit involviert sind. Jetzt ist Deutschland natürlich auch bekannt für den Schiffbau und vor allem in dem Segment Spezialschiffe auch ganz gut gerüstet. Nach welchen Kriterien wurde die Werft ausgewählt?
Also Vergaberecht in Deutschland ist so, wie es ist. Ja, wir haben ein europäisches Vergaberecht und letztendlich hatten wir ein gewisses Budget, um zwei Schiffe zu bauen. Und wir hatten am Ende, das ist, kann man bewerten, wie man möchte, wir hatten am Ende zwei Werften, die übrig geblieben sind, die dann die Kriterien alle so erfüllt haben, die wir gesetzt haben bei unseren Schiffen. Und mit der einen Werft hätten wir ein Schiff bauen können und mit der anderen Werft können wir zwei bauen.
Sie wollten zwei.
Und wir wollen natürlich zwei ersetzen. Und
also eine klassische Ausschreibung, wo sich die spanische Werft durchgesetzt hat.
Genau, und das ist eine sehr erfahrene Werft, die baut gerade im Offshore-Bereich hat schon viele Schiffe gebaut, insbesondere auch für andere Länder, für Norwegen, für Großbritannien. Die sind sehr renommiert in dem Bereich. Ich durfte im Dezember auch den Vorstand kennenlernen. Es war sehr professionell, sehr professionelles Zusammenkommen. Und wir sind da auch ganz zuversichtlich, dass das gut läuft.
Wann sollen die Schiffe planmäßig abgeliefert werden? Ist das schon bekannt? Und wann werden die Schiffe vielleicht auch getauft und wo?
Genau, also das ist natürlich... dauert jetzt erstmal noch ein bisschen, also wir sind jetzt erstmal in der Planungsphase. Ja, also die Schiffe werden jetzt geplant, da kommen wir ganz gut voran, was ich höre. Der Bau oder sagen wir mal der Stahlanschnitt folgt dann erst voraussichtlich nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres. Und Ziel ist es, das Ganze dann, dass wir 29 die Vega in Dienst stellen können und 30 dann die DNEP. Dadurch, dass das Schwesterschiffe sind, bauen die aufeinander auf. Also es ist quasi zweimal ein ähnliches Schiff, was gebaut wird. Ja. Und wir hoffen mal, dass das so vom Zeitplan so weit hinkommt. Muss ja immer dazu sagen, bei Behördenschiffen hatten wir ja in der letzten Zeit so das ein oder andere Problem, weil sie gerade Taufe ansprachen. Ja. Ja, also ein paar Kollegen von mir sind da ja im zeitlichen Hintertreffen, selbst wenn sie in Deutschland bauen. Ja, also es ist im Moment natürlich auch, muss man dazu sagen, ein Forschungsschiff ist immer so ein Unikat. Ja. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, was natürlich im Moment auch viele Werften bauen, graue Schiffe, die Aufträge sind ja im Moment sehr stark, da baue ich eigentlich eine Reihe.
Eine Serie.
Genau. Und das ist für eine Werft natürlich einfacher, als wenn ich so ein Spezialschiff baue, was Spezialanforderungen Absolut. Hat. Und das verstehe ich natürlich auch, dass es da mal zu Verzögerung auch kommen kann. Gerade wenn man vielleicht als Bauherr vielleicht den ein oder anderen speziellen Wunsch hat.
Am Ende ist das Produkt ja, ist wichtig, dass das Produkt am Ende stimmt. Und in dem Fall ist es ein komplexes Schiff oder zwei komplexe Schiffe. Und,
genau.
Aber angesetzt ist 2029 und 2030. Was passiert dann mit den anderen beiden Schiffen, die dann wahrscheinlich aus der Flotte ausscheiden, nehme ich auch an? Also werden die über eine Auktion vielleicht verkauft?
Also wir haben es bei... Ich habe ja vorhin die Attair erwähnt, als die Attair
das Flaggschiff
221, also unser neuestes Schiff. Mhm. Wir haben fünf tolle Schiffe. als die Attair 21 in den Dienst gestellt wurde, wurde die alte Attair, also wir übernehmen ja auch den Namen, die neuen Schiffe werden auch Vega und Deneb heißen, ist halt die nächste Generation, wurde dann verkauft. Mhm. Da können wir dann dem deutschen Steuerzahler noch was Gutes tun. Und selbst unser altes Forschungsschiff Gauss, was ich glaube in den 90er Jahren oder Anfang der Nullerjahre außer Dienst gestellt wurde, fährt immer noch für Fugro, ist unterwegs. Neulich in einer Werft standen mal Attair und die alte Gauss nebeneinander, ist über 40 Jahre alt. Das
sind dann Kontraste, die aufeinander
Das sind dann wirklich sehr große Kontraste. Also von daher sind wir da ganz zuversichtlich, dass die beiden Schiffe dann auch verkaufen werden. Allerdings werden die so lange im Dienst bleiben, bis das neue Schiff da ist. Das heißt also, wir werden niemals ein Problem haben, dass wir zu wenig Schiffszeiten haben in der Hinsicht, was ja auch wichtig ist für die Versorgungssicherheit der Häfen. Also sprich, wir können die Schiffe weiter einsetzen, sofern sie fahren können, muss man auch dazu sagen. Ich habe ja vorhin gesagt, je älter so ein Schiff wird, desto anfälliger wird das. Ja, ja. Aber wir stellen die Vega alt und Deneb alt erst außer Dienst, wenn die neuen Schiffe da sind.
Sie hatten vorhin schon mal die deutsche Flagge angesprochen und den deutschen Schifffahrtsstandort. Welche Bedeutung hat die deutsche Flagge für den maritimen Standort in Deutschland? Mit Blick vielleicht auch auf die Versorgungssicherheit, auf Souveränität und Resilienz auch.
Also es ist ganz wichtig, dass wir eine starke Handelsflotte haben in Deutschland. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir für eine starke deutsche Flagge gerade bei den deutschen Reedereien werben. Und da hat sich einiges verändert, gerade in den letzten Jahren. Wir sind für viele Reedereien in Deutschland, die vielleicht gar nicht mehr unter deutscher Flagge fahren, hat sich so der Eindruck vermittelt, wie viele im Persönlichen vielleicht auch kennen, ja, Verwaltung, deutsche Verwaltung ist zu bürokratisch, ist zu langwierig und so weiter und so fort. Da hat sich einiges getan und wir haben ja in Deutschland die Situation, dass die Zuständigkeiten in der Flaggenstaatverwaltung auf mehrere Behörden verteilt sind, was das Ganze etwas schwierig macht. Also wir haben einerseits das BSH, wir haben die Dienststelle Schiffssicherheit, die unterhalb der BG Verkehr aufgebaut ist. Zuständigkeit übrigens Bundesarbeitsministerium. Mhm. Wir haben die Bundesnetzagentur, die insbesondere für den Seefunk zuständig ist, Zuständigkeit Bundeswirtschaftsministerium. Und wir haben BSH, Bundesverkehrsministerium. Und dann haben wir noch die Schifffahrtsregister, die in den Zuständigkeiten der Länder sind. Also davon haben wir 16 Stück in Deutschland.
Das klingt schon mal bürokratisch.
Das klingt jedenfalls kompliziert, was Zuständigkeiten anbelangt. Und ich verstehe das auch, dass die Reeder sagen, Wir brauchen einen einheitlichen Ansprechpartner. Wir brauchen so einen Kümmerer, der sich um uns, um unser Anliegen kümmert, wenn wir ein Schiff einflaggen wollen oder ein Schiff kaufen. An wen muss ich mich denn da wenden?
Eine zentrale Stelle.
Und das haben wir geschaffen. Wir haben jetzt einen zentralen Ansprechpartner unter deutscherflagge.de. Da kann sich jeder Reeder hinwenden. Und das wird dann verteilt innerhalb der Zuständigkeiten. Und man bekommt auch wiederum ein Feedback dann wiederum von deutscherflagge.de zurück. Genauso haben wir aus mehr als 8 Einflaggungsanträgen, die wir vorher hatten, musste man ausfüllen, einen einzigen mittlerweile gemacht. Ja, also wir haben das sehr entbürokratisiert. Der soll dann auch in Kürze komplett digital vorhanden sein. Und wir haben insbesondere unsere Homepage deutscheflagge.de als Information auch für die Reedereien neu aufgestellt, komplett kundenorientiert, serviceorientiert aufgestellt. Und das ist unser Credo. Wir wollen da sein für unsere Kunden, für die Reedereien, insbesondere für die deutschen Reeder, die auch selber, denen es natürlich auch am Herzen liegt, dass sie Qualität haben. Weil wenn ich, was ich immer höre, die deutsche Flagge ist zwar zu bürokratisch, aber sie hat eine gewisse Qualität. Und wenn die Flaggenstaatverwaltung in Deutschland was sagt, dann hat das auch Hand und Fuß. Das heißt, darauf kann man sich verlassen. Und das ist extrem wichtig, auch gerade in der heutigen etwas unsicheren Zeit. Ich sage nur Straße von Hormuz und wie viele Schiffe da jetzt gerade sind, dass man da einfach auch eine gewisse Sicherheit hat, was Aussagen anbelangt und auch eine Unterstützung erfährt der Bundesrepublik Deutschland. Und da sind wir gerade dabei, das zu verbessern, dass sehr viel mehr auf den Kunden auszurichten, weil letztendlich ist die Verwaltung für den Bürger da. Also ist auch die Flaggenstaatverwaltung für die Reedereien und für die Seeleute da. Ja. Und das ändern wir gerade in einer super Zusammenarbeit mit der BG Verkehr, mit der Bundesnetzagentur, auch übrigens mit den Ländern, die da auch viel, wo auch viel Bewegung gerade dabei ist.
Das ist auch durchaus schon positiv angekommen. Also wir hatten Martin Kröger bei uns vom VDR, der Hauptgeschäftsführer, der das auch schon unterstrichen hat, was Sie jetzt gesagt haben. Und Christoph Ploss, der unser Podcast-Gast auch zuletzt war, lobte auch schon die Entwicklung der deutschen Flagge.
Hört sich schön an.
Ja. Genau, geht gut runter. Genau, Sie hatten ja schon erwähnt auch, was passieren muss, um noch attraktiver zu werden. Aber ja, so wie das klingt, sind Sie da auf einem guten Weg. Und
genau, aber wir müssen weitergehen. Ne? Also das ist, sagen wir mal, sind die ersten Schritte, die wir jetzt gemacht haben. Wir müssen das auch kommunizieren. Das haben wir auch bisher, glaube ich, zu wenig kommuniziert. Aber wir müssen auch, sagen wir mal, auch noch weitergehen, insbesondere was die Digitalisierung anbelangt, das so einfach wie möglich handzuhaben. Für Reedereien ihre Fragen und ihre Anliegen so schnell wie möglich beantwortet zu bekommen. Weil meistens ist es so, die Reeder sind in einer Notsituation oder man braucht eine schnelle Entscheidung. Dann kann ich nicht irgendwie wochenlang warten, bis dann irgendwann die Entscheidung gefällt ist, sondern ich brauche eine schnelle Entscheidung und eine, die dann auch standhält.
24/7 auch Erreichbarkeit.
Genau.
Das ist auch wichtig, weil
genau.
Die Schifffahrt kennt keine Uhrzeiten.
Absolut, absolut, weil wenn es jetzt um eine Frage geht, irgendwo in Südamerika, in einem Hafen, dann müssen wir vor Ort präsent sein. Und das haben wir jetzt auch eingerichtet, den 24-7-Dienst, was auch häufig vergessen wird. Ja, also insofern sind wir da und wir kümmern uns. Und das ist eigentlich schon mal eine sehr gute Entwicklung. Und ich bin da auch, muss ich sagen, auf meine Beschäftigten im BSH, aber auch auf die Beschäftigten der Dienststelle Schiffssicherheit und in der Bundesnetzagentur bin ich da auch ein bisschen stolz, was sich da entwickelt hat und wie toll dieses Engagement von diesen Experten und Experten ist, die wirklich auch was verändern wollen. Und das ist eigentlich schön zu sehen in dieser ganzen Zeit, wo wir jetzt die deutsche Flagge neu aufgestellt haben.
Zum Ende des Podcasts vielleicht noch einmal der Ausblick in die Zukunft. Im Jahr 2029, das ist jetzt in 3 Jahren, was soll sich in Ihrer Behörde bis dahin ändern, zum Positiven vielleicht auch? Also wo wollen Sie vorankommen, in welchem Bereich?
Also ein großes Anliegen vor 3 Jahren, als ich ins BSH kam, war immer die Sichtbarkeit des BSH zu verbessern. BSH in Hamburg hier kennen gar nicht so viele. Also ich sag mal, natürlich die mit Schifffahrt zu tun haben, kennen das BSH als Behörde. Wenn man darüber hinausgeht, ist das BSH als die zentrale maritime Behörde gar nicht so bekannt. Auch gerade, ich sag mal, südlich von Elbe und Warnow, wo wir ja unsere Dienstsitze haben. Das hat sich schon verbessert, aber das kann auch noch besser werden, weil gerade die maritimen Themen sind von immenser Wichtigkeit für die Bundesrepublik Deutschland. Und auch gerade in Süddeutschland oder in Westdeutschland. Denn die ganze Industrie, die Zulieferfirmen, aber auch, sagen wir mal, wo die Waren hingehen, wo der Strom hinfließt, das ist in Süd- und Westdeutschland. Und produziert oder ankommen, kommt der Strom oder die Güter in den Häfen oder über die Offshore-Windanlagen. Und dass wir dieses Verständnis mal in die Breite kriegen, übrigens auch ins politische Berlin, das wäre für mich ein großes Anliegen. Und da müssen wir, glaube ich, zusammen als, ich sag mal, natürlich auch Hansa als eins der wichtigen Organe, die ja hier an der Küste aktiv sind, aber glaube ich auch die Unternehmen, die Behörden, die Reedereien, die Energieversorger mehr Verständnis dafür sorgen in der Politik, dass wir da besser werden in Sachen Sichtbarkeit. Und da meine ich nicht nur das BSH alleine, sondern generell, wir sind ein Land, was nicht sehr meeresbewusst ist. Und das betrifft eigentlich alle Themen. Ob das Umweltthemen sind, ob das Energiethemen sind, ob das Schifffahrtsthemen sind, das wird, wenn man jetzt mal so, ich sag mal, guck mal in den Bundesrat. Im Bundesrat in Berlin, das sollen mal die 5 Küstenländer machen und die anderen stimmen dann mit. Aber es ist eigentlich nicht nur ein Küstenthema. Es ist ein allgemeines Thema für Deutschland. Ja. Und wenn dieses Bewusstsein sich ändern würde, dann wäre das schon ein großer Erfolg, glaube ich, für die gesamte Küste und für, ja, natürlich letztendlich auch fürs BSH.
Ja, dann freut es mich umso mehr, dass wir als Hansa da unseren Beitrag zu leisten, dass diese Sichtbarkeit dann auch hoffentlich bei Leuten ankommt. Herr Hegewald, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Aufschlussreich und interessant. Vielen Dank. Schön, dass Sie uns besucht haben und viel Erfolg weiterhin bei den kommenden Projekten.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.